Seit 7 Monaten erleben wir eine für uns noch nie dagewesene Situation. Am 25. Februar wurde in Österreich der erste Corona-Fall bekannt und am 10. März ging es dann los mit Verboten bezüglich Veranstaltungen, bezüglich den Kontakten, des Reiseverkehrs. Und seither hat sich in den meisten Ländern der Erde das Leben so stark verändert, wie wir uns das davor nie hätten vorstellen können. Und unsere natürliche Reaktion ist jetzt natürlich, möglichst schnell zurück zur Normalität. Und da gibt es auch gute Gründe. Wir sind gar nicht vorbereitet für die Welt, wie sie zurzeit existiert. Weder die Politik, noch die Schulen, noch die Arbeitsplätze. Und auch unser Konzept ist es, möglichst alle in den Gottesdienst kommen, dass wir hier Gemeinschaft haben. Aber das funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig. Also das heißt, die Form passt plötzlich nicht mehr. Und die erhoffte Lösung, hoffentlich geht es möglichst bald wieder so wie früher. Ein anderer Punkt, auch logisch, ja, die Zukunft ist natürlich viel unsicherer als die Vergangenheit. Bei dem, was wir immer schon gemacht haben, kennen wir uns aus. Da gibt es feste Abläufe, Traditionen, vielleicht schon etwas Nostalgie und da fühlen wir uns sicher. Aber bei der Zukunft geht das nicht. Wird es einen Finanzcrash geben? Wie werden sich die Langzeitauswirkungen zeigen? Wie wird sich das auswirken? Und die physische Gesundheit oder die psychische Gesundheit hat Krisenlevel erreicht. Angst und Depressionen sind nicht neu, aber seit der Pandemie ist das Ausmaß viel, viel größer. Das nagende Problem der Einsamkeit wächst. Beziehungen stehen unter Druck. Auch in Vorarlberg nimmt die häusliche Gewalt zu. Das Suchtverhalten in der Bevölkerung hat zugenommen. Und in diese starke Verunsicherung, in dieses Wanken hinein, helfen mir unheimlich die Aussagen, die Jesus gemacht hat, als er noch auf Erden war. Was er in Matthäus 24 sagt, in der sogenannten Endzeitrede. Und wenn ihr eine Bibel da habt, schlagt doch auf Matthäus 24. Ich lese die ersten 3 Verse. Matthäus 24, 1 bis 3. Jesus verließ den Tempel und wollte weggehen. Da kamen seine Jünger zu ihm und wiesen ihn auf die Prachtbauten der Tempelanlage hin. Aber Jesus sagte, ihr bewundert das alles? Ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird bis auf den Grund zerstört werden. Dann ging Jesus auf den Ölberg und setzte sich dort nieder. Nur seine Jünger waren bei ihm. Sie traten zu ihm und fragten ihn, sag uns, wann wird das geschehen? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? In seiner Antwort schildert dann Jesus verschiedenste Zeichen, die da kommen werden, um eben seine Ankunft und das Ende des Zeitalters anzuzeigen. Unter anderem nennt er Seuchen. Und in Vers 8 bezeichnet er diese Zeichen, eben auch unter anderem die Seuche, als Anfang der Wehen. Also 2 Bilder, Seuchen und Wehen. Zeichen und Wehen. Ein Zeichen ist dazu da, um uns auf etwas hinzuweisen. Die Verkehrszeichen zum Beispiel, sie weisen uns auf etwas hin. Sie wurden nicht gemacht, um uns Angst einzujagen, sondern im Gegenteil. Also wenn wir ein Verkehrszeichen haben, sogar ein Warnsignal, dann ist der Sinn nicht darin, möglichst Angst zu haben, sondern es ist genau dazu da, um Leid zu verhindern. Und wenn ich ein solches Zeichen sehe, dann weiß ich immer, es ist noch nicht zu spät. Natürlich, wenn ich Folgerachow weiterfahre, dann kann ich sehr schnell natürlich, in Not kommen oder in Bedrängnis oder es kann mir zum Verhängnis werden. Aber immer wenn ich ein Zeichen sehe, heißt das, es ist noch nicht zu spät. Und deshalb bin ich überzeugt, Corona ist nicht ein Gericht Gottes, sondern es ist ein Zeichen, das auf etwas hinweist. Was ich aber noch nie gemacht habe, ist, dass ich mit dem Auto anhielt, ausstieg und die Tafel so richtig studiert habe. Aus welchem Material besteht sie? Wie tief ist sie verankert? Stimmt die Höhe? Es ist gut, dass es da Leute gibt, die das machen. Aber für uns Autofahrer ist es eigentlich nicht so relevant, wie das Zeichen, wie die Tafel genau besteht, aus was, sondern dass wir das Zeichen erkennen, dass wir checken, was es bedeutet. Ähnlich auch beim Vergleich mit den Wehen. Wenn jemand schwanger wird, ist das der Hauptfokus nicht, alles genauestens über die Wehen zu wissen, was da alles vorgeht im Körper. Also wenn das die Bedingung gewesen wäre bei Doris und mir, dann wären alle unsere drei Geburten ungültig gewesen, weil so gut können wir jetzt da nicht Bescheid geben, was da ganz genau vorwärts geht. Aber das ist auch nicht der Sinn. Zum Glück gibt es Ärzte und Hebammen, die das tun. Da sind wir schon froh. Aber für uns Normalsterbliche ist das andere wichtig. Bezüglich Corona bin ich auch froh, dass es Virologen und Ärzte, Politiker gibt, die sich intensiv mit dem Virus an sich beschäftigen. Aber wir, die wir nicht in diesen Berufen sind, wir sollen uns natürlich auch informieren, aber der eigentliche Sinn ist nicht, dass ich jetzt jedes YouTube-Video über Corona anschaue, dass jeder von uns ein kleiner Virologe wird oder dass ich mich nur noch damit beschäftige, ob es jetzt eine Pandemie oder eine Plandemie ist. Der eigentliche Sinn ist, dass ich das Zeichen verstehe, auf das es hinweist. Ich beobachte, wie ich gerne mit anderen Menschen über die Einschränkungen, die da gemacht werden, diskutiere. Und natürlich auch beklage und denke, ich weiß es besser. Aber der Sinn der Verkehrstafel oder auch der Wehen ist nicht, dass ich mich darüber aufrege. Ich kann das, aber ich sollte darauf achten, dass ich vor lauter mich aufregen nicht aus den Augen verliere, was das Zeichen wirklich bedeutet, worauf es hinweist. Und ich glaube, gerade bei einer Frau, die in Wehen liegt, ich glaube, je mehr sie sich auf das konzentriert, was kommt, worauf die Wehen hinweisen, desto mehr kann sie die Schmerzen, die Eingrenzungen ertragen. Ganz schlecht wäre es, wenn eine Frau denken würde, hoffentlich wird wieder alles so wie vorher, wie vor den Wehen, ohne Kind. Natürlich möchte eine Frau die Wehen möglichst schnell weghaben, die Schmerzen. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Sie will mehr. Sie will ein Kind zur Welt bringen. Und deshalb überschrieb ich diese Predigt mit dem Titel Bitte nicht zurück in die Normalität. Natürlich hoffe ich, dass die Verschuldung gestoppt wird, dass Menschen die Arbeit haben, dass wir ohne Masken rumlaufen können. Und als Gemeinde investieren wir auch in Menschen, die durch Corona in Not gekommen sind. Aber es gibt ein noch größeres Ziel. Es gibt ein größeres Ziel als hoffentlich wird wieder alles wie früher. Wenn wir das schauen, schauen wir in die falsche Richtung. Wir ignorieren, was das Zeichen von Corona eigentlich möchte. Dass es auf etwas hinweist. Das symbolisiert jetzt das Zeichen von Corona. Ist etwas klein, aber naja. Jetzt, wenn ich nur damit beschäftigt bin, hoffentlich wird wieder alles wie früher, dann schaue ich in die falsche Richtung. Oder wenn ich nur das Zeichen an sich beobachte und nur mich darum drehe, was jetzt alles mit Corona zusammenhängt und wie dieser Virus jetzt funktioniert, dann ist das auch nicht der Sinn. Eben zum Glück gibt es Leute, die das machen. Aber es ist nicht der eigentliche Sinn. Genauso, wenn ich mich nur mit den Einschränkungen beschäftige, was ich alles nicht mehr darf und was jetzt mühsam ist. Wenn wir wenn wir uns damit beschäftigen, ist es sinnvoll, aber es ist nicht das Ganze. Wir wollen mehr. Und die Frage ist natürlich, ja, was sollen wir tun? Zusammengefasst, dasselbe, was eine Frau tut, die in Wehen ist. Nach vorne schauen. Die schmerzvolle Zeit durchstehen, sich auf das Kind freuen, sich auf die Geburt vorbereiten und, was sie wahrscheinlich eh tun wird, überall erzählen von dem Kind, das am Entstehen ist. Bei uns standen alle drei Schwangerschaften unter dem Motto: Übel, übel, wo ist der Kübel? Doris war nur schlecht, jede Minute, 9 Monate, jeden Tag 9 Monate lang. Und der Arzt sagte, dass es vielleicht von 1000 eine Frau gäbe, die, bei der es so schlimm ist. Und bei Doris war bei allen drei Schwangerschaften diese eine Person. Aber trotz aller Strapazen war da die Vorfreude. Wir besorgten ein Kinderbettchen, ich machte einen Wickeltisch, wir tauschten darüber aus, wie das sein wird. Wir streichelten den kleinen Raphael im Bauch und so weiter. Und wir erzählten natürlich von unserem Glück. Das soll unsere Blickrichtung sein, nach vorne. Jesus sagt, dass unter anderem Seuchen kommen werden als Zeichen seiner Wiederkunft und der Vollendung des Zeitalters. Also Corona weist darauf hin, dass Jesus wiederkommt. Und darauf soll mein Blick gerichtet sein, auch mein Denken und mein Handeln. Bildlich, so soll es aussehen. Und jetzt wollen wir einen kleinen Test machen. Ihr habt hier im Flyer diese Abbildung. Jetzt kannst du mal überlegen, wenn du jetzt die letzte Woche hernimmst, wie sehr war dein Blick gerichtet auf das Erste? Auch hoffentlich geht das mal alles weg. Auf das Virus selber oder auf die Grenzen, die das Ganze hatte, auf die mühsamen Auswirkungen oder auf die Wiederkunft Jesu. Und du kannst auch Prozente eintragen, wir werden das dann auf der Homepage, aber du kannst einfach mal überlegen, wo war der Fokus, dein Hauptdenken, dein Hauptsinn, wo ging das hin? Du kannst einfach für dich mal eintragen, zu sagen, okay, wie geht es mir da in Bezug auf Corona? An dieser Stelle danke ich auch im Namen der ganzen Gemeinde allen, die sich hier intensiv mit den Auswirkungen von Corona beschäftigen. Also Georg, Rebecca, Peter Hülle, Siglinde, Kerstin, Marina, Klaus, Fabian. Dadurch, dass ihr das so intensiv macht, haben wir mehr Zeit, uns mit der Wiederkunft zu beschäftigen. Und das ist auch cool für uns und ihr tut uns da einen ganz großen Dienst. Auch die, die das beruflich machen, die vielleicht Corona-Beauftragte in der Firma sind, nehmt es als Verknüpfung, hey, es ist eine Chance, mich mit so einem Thema zu beschäftigen, mit einem Zeichen, das auf Jesu Wiederkunft hinweist. Okay, aber was heißt jetzt das genau, sich daraus aufrichten, dass Jesus wiederkommt? Ich schaue in der Bibel nach und ich möchte 4 Beispiele nennen. Das erste Beispiel ist in Jakobus, im Jakobusbrief, Jakobus 5, Vers 7 bis 8. Jakobus 5. Verse 7 bis 8. Da heißt es, Liebe Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus, bis der Herr kommt. Seht, wie der Bauer voller Geduld auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er weiß, dass sie zum Wachsen, den Herbsttagen und den Frühjahrsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig ausharren. Fasst Mut, denn der Tag, an dem der Herr kommt, ist nahe. Also hier ist ein Fokus, dass wir ausharren sollen. Und wenn wir die Verse davor und danach lesen, sehen wir, dass es darum geht, dass Leute in Bedrängnis sind durch Anweisungen von anderen Personen, durch das Verhalten anderer Menschen. Und da soll unser Fokus sein, auszuharren mit dem Gedanken, hey, da wächst in mir etwas, was Frucht bringt. Das finde ich schon faszinierend. Also diese Zeit des Ausharrens, auch jetzt mit unseren Maßnahmen, die ist wertvoll, wenn wir sie richtig durchstehen, weil sie in uns Frucht wirkt, weil da etwas wächst. Ein zweiter Aspekt aus dem Johannesevangelium, Johannes 14, und ich lese da die Verse 1 bis 3, da wird die Freude betont, dass wir uns auf die Wiederkunft Jesu freuen sollen. Da heißt es, Johannes 14, 1 bis 3, dann sagte Jesus zu allen, erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also Jesus sagte das vor bereits 2000 Jahren. Das heißt, ich stelle mir das so vor, so lange ist er schon dabei, uns die Wohnung vorzubereiten. Das muss eine coole Wohnung sein. Ich meine, für die Schöpfung, Himmel und Erde hat ja 6 Tage, jetzt ist er schon so lange dran. Ich weiß nicht, ob man es so nehmen kann, aber ich freue mich. Wir sollen uns freuen auf die Wiederkunft Jesu. Auf das, dass wir ihn sehen, dass wir mal bei ihm sein werden. Das ist ein starker Fokus, der immer wiederkommt im Neuen Testament. Ein dritter Aspekt, ich gehe jetzt einfach kurz durch, ist in Lukas 21. Das heißt, dass wir uns auf die Wiederkunft vorbereiten sollen, uns ganz persönlich. Und da heißt es in Lukas 21, Vers 34 bis 35, seht euch vor, lasst euch nicht vom Rausch der Trunkenheit umnebeln oder von den Alltagssorgen gefangen nehmen. Sonst werdet ihr von jenem Tag unvorbereitet überrascht, wie von einer Falle, die zuschlägt. Denn er kommt plötzlich über alle, die auf Erden leben. So schnell ist man, also genau, bis dahin. Es geht ganz schnell, bis wir im Trubel vom Alltag und jetzt noch mit den zusätzlichen Aufgaben sowieso, dass wir so zugedeckt sind, dass wir für diese Ausrichtung schlichtweg keine Zeit mehr haben. Dass wir sie uns wirklich losreißen müssen, weil es ist tragisch. Wir leben vielleicht 80, vielleicht 90 Jahre, wenn es hochkommt. Und dann sind wir in der Ewigkeit. Also es ist nur ein ganz kurzer Punkt, wo wir auf Erden sind. Und hier ist der Fokus, hey, bereitet euch vor. Weil wie wir hier leben, wird entscheidend sein, wie, zuerst wo und wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Und wir haben die Chance, dass wir ernten werden, dass wir Jesus schon beim Kommen kennen können und dass wir das Begegnung so richtig schön sein kann und wir uns freuen, wenn wir Jesus sehen und Frucht haben werden im Himmel, aber das entscheidet sich hier. Und deshalb die Anweisung, hey, bereiten wir uns auf diese Wiederkunft vor. Und der letzte Fokus, den ich erwähnen möchte, steht in 2. Petrus 3,9. Das ist auch ein Fokus einerseits zur Vorbereitung, nämlich für alle, die Jesus Christus nicht nachfolgen. Da heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, also dass er wieder kommen wird, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finden. Also einige fragten sich schon damals, wieso kommt Jesus nicht? Und hier ist die Antwort, damit noch genügend Zeit ist, um umzukehren, um zu Jesus zu kommen, um ein Leben mit ihm zu beginnen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Oft machen Menschen Vorwürfe, wieso lässt Gott das alles so, wieso setzt dem ganzen Leid nicht ein Ende? Und hier ist ein Aspekt der Antwort, weil er nicht möchte, dass ein einziger Mensch verloren geht und er ihnen noch Zeit lässt, umzukehren. Und wenn du Jesus Christus nicht angenommen hast als seinen persönlichen Heiland, dann hast du Zeit, jetzt dich da vorzubereiten, indem du in Einklang kommst mit ihm, indem du Jesus deine Schuld bekennst und ihm nachfolgst. Und für uns andere ist dieser Punkt genauso eine Ansporn, anderen von Jesus weiterzusagen. Es ist nicht zu spät. Noch ist diese Gnadenzeit da. Es ist erst ein Hinweisschild mit vielen Hinweisen. Wir wissen nicht, wann das letzte Hinweisschild kommt, aber es ist ein Hinweisschild. Es ist noch nicht zu spät. Sagen wir es den Leuten. Das Evangelium heißt frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft, die wollen wir weitersagen. Also zusammengefasst, wir sollen ausharren, uns freuen, uns vorbereiten und diese frohe Botschaft weitersagen. Und so dieses Ziel vor Augen haben, dieses Zeichen, das Gott uns da gibt. Die Medien, die berichten natürlich über die ersten drei. Und deshalb, wenn wir uns nur da ausrichten, werden wir automatisch natürlich das vor unseren Augen haben. Aber wir haben im Grunde genommen eine geniale Möglichkeit, so genial ist es vielleicht nicht, aber eine Möglichkeit, immer, wenn wir mit Corona konfrontiert werden, sofort umzuschalten und sagen, hey, Wiederkunft Jesu. Also immer, wenn wir mit Corona konfrontiert werden, heißt eigentlich den ganzen Tag durch, haben wir Möglichkeiten zu sagen, hey, Training, auf die Wiederkunft Jesus schauen. Nachher werden wir singen, blöde Maske. Nee, aber mal mit Jesus werden wir nicht mit Masken singen. Wir werden mit Millionen zusammen sein und singen. Und so können wir immer uns einüben, dieses Ewigkeitsdenken, diese Freude an der Wiederkunft. Und ich habe da auch eine kleine Hilfe im Skript. Ich habe jetzt 4 Verse genannt, die einen Fokus geben, okay, wie können wir uns auf die Wiederkunft vorbereiten oder wie sollen wir uns diesbezüglich verhalten? Und ich habe im Skript noch weiteres, sind für 2 Wochen habt ihr Verse im Skript, wo ihr zum Beispiel sagt, okay, ich will die Nachrichten schauen, über die ersten 3 Sachen wird da berichtet, aber ich will nicht mit dem ins Bett gehen. Ich will am Schluss vor dem ins Bett gehen, nämlich eine Verheißung, die auf die Wiederkunft hindeutet und den will ich lesen und dann ins Bett und mit den Gedanken einschlafen. Von dem her bete ich und freue mich, dass wir einander so eine Hilfe sein können auf diesem Weg in dieser schwierigen Zeit. Wir werden stille. Ja, danke, Jesus Christus, dass du uns eine Perspektive gibst, die einem die Welt gar nicht geben kann. Und dass wir jetzt einfach so konfrontiert sind, täglich x-mal mit diesem Zeichen und hilf uns, dass wir switchen, dass wir es nehmen als, jawohl, du kommst wieder. und dass wir uns da ausrichten, uns darauf freuen, dass wir die Zeit nutzen, um anderen von dir weiterzusagen. Und wir bitten jetzt auch gerade für die, die in besondere Not geraten sind durch diese Maßnahmen oder durch die Krankheit selber, wir bitten dich, dass wir einfach als Gemeinde auch diese Not sehen und gut lindern können, dass wir da mithelfen können, und bitten dich für die Betroffenen, dass du ganz besonders bei ihnen bist. Amen. Amen.